نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alles Lob gebührt Allah Azza wa Jalla, dem Herrn der Welten, und die Friedensgrüße sollen an unseren Gesandten ununterbrochen weitergehen. Danach möchte ich mich zuerst bei den Veranstaltern von diesem Verein Kandil, Verein, die das in der Kooperation mit dem Bruder Ebu Nur organisiert habe, mich bedanken, dass sie mir diese Gelegenheit gegeben haben, dass ich vor euch stehen kann und über Allahs Religion sprechen darf. Liebe Brüder, unser Thema ist sehr wichtig. Deswegen hört diesen Vortrag bitte bis Ende zu und lenkt euch nicht mehr ab. Denn dieser Vortrag betrifft uns alle direkt persönlich. Das Thema ist, ich bete zum ersten Mal. Heute, wir haben schon vier Gebete gebetet. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, und noch warten wir heute Isha, inshallah, was wir beten werden. Jeden Tag, wir werden beten fünfmal. Aber ich sage meinen Vortrag, was ihr heute hören werdet, ich bete zum ersten Mal. Und das Gebet hat einen anderen Geschmack bekommen. Das Gebet, inshallah, nach diesem Vortrag, und danach, wir werden Isha zusammen beten, ihr werdet sehen, ihr werdet einen anderen Geschmack haben, wir sind gleich dran. Und jeder Vortrag hat ein Vorwort. Medchal. Wer diesen Vorwort, Muqaddime, nicht versteht, nicht mitverfolgt, er wird es am Ende des Vortrags noch schwerer haben, alles zusammenzufassen. Deswegen möchte ich, dass ihr von Anfang an diese eineinhalb Stunde, inshallah, was vor uns liegt, dass wir uns dafür konzentrieren, denn es geht um eine der wichtigsten Angelegenheiten in unserem Leben, und zwar das Gebet. Es gibt eine Geschichte über einen Mann, in Hadith-Büchern wird sein Name nicht erwähnt. Und diesen Helden, ich nenne ihn Held, jeder von uns hat von ihm einen Teil genommen. Wer kann sich in diesem Helden erkennen? Alle Hadith-Bücher haben diesen Mann nicht erwähnt, seinen Namen. Aber der ist unter den Ulama und Fuqaha und Muhaddisin bekannt als der Mann, der ein schlechtes Gebet hatte. Mann im schlechten Gebet. Der kommt in die Moschee rein und der Gesandte sitzt mit seinen Gefährten und er betet zwei Gebetseinheit und dann kommt er zum Propheten und grüßt ihn und die Gläubigen. Und der Gesandte erwidert ihm seinen Gruß und sagt, Erje fasalli fa innaka lam tusalli. Kehre zurück und bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Und so macht der Mann dreimal, wiederholt er das. Wer findet sich in dieser Geschichte? Jeder von uns hat diese Geschichte, praktizieren wir leider. Dass er betet, aber in Wahrheit, er hat gar nicht gebetet. Dass am Ende der Mann gesagt hat, ja, Rasulallah, dann bring mir bei. Wie muss ich richtig beten? Und der Gesandte Al-Salam hat ihm im Detail erklärt, wie er richtig Gebet verrichten soll. Und die Gelehrten sagen, er hat nur einen Fehler gehabt. Er hat Qiyam, er hatte Wudu, er hat Qibla, er hatte alles richtig. Er hat Fatiha gelesen, er hat Ruku gemacht, Sujud gemacht, er hat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Ala, alles gesagt. Er war zu schnell. Sein Fehler war, er hat zu schnell gebetet, deswegen sein Gebet ist nicht angenommen worden. Deshalb, liebe Geschwister, ich bete zum ersten Mal und das Gebet hat ganz andere Geschmack. Das heißt, das Gebet hat einen Geschmack. Eben gerade hast du Maghrib gebetet, hast du einen Geschmack gehabt. Frag dir selber. Antworte die Frage selber. Eben gerade, vor 10 Minuten haben wir Maghrib gebetet. Wer hat das Halawatus Salah, das Geschmack des Gebetes bekommen? Unser Problem. Deswegen, es gibt Schlüssel, wie du kannst den Geschmack des Gebetes eröffnen. Wie du diese Tür aufmachst, du hast einen Schlüssel und das Tür öffnet mit dieser Schlüssel, genauso für das Gebet, und das tust du jeden Tag 5 Mal, kannst du eröffnen. Wenn du diese Schlüssel anwendest, dein Gebet wird Geschmack bekommen. Und ich will 6 Punkte aufzählen, da fange ich mit dem Thema an. Das ist alles Einführung, Vorwort. Erste Sache ist, lieber Bruder, du sollst niemals beeilen für Gebet. Gebet und Panik und Hektik gibt es nicht. Darf nicht passieren. Sagt Al-Salam, in Sahih Muslim wird überliefert. Er sagt, wenn ihr zur Moschee geht, lauft nicht. Und wenn ihr geht zur Moschee, ihr sollt nicht mit Laufen gehen, sondern ihr sollt in Ruhe gehen. Warum? Weil er sagt, was du erreichst in der Jama'a, bete mit denen, und was du verpasst hast, das sollst du vervollständigen. Und dann er sagt, solange der Diener beabsichtigt hat, zum Gebet zu gehen, er ist im Gebet. Er ist im Gebet. Das heißt, wenn du zum Gebet gehst, du bist noch abgelenkt mit Telefon, mit Wasser, mit anderen Gesprächen und du hast dich gar nicht konzentriert, auch dein Gebet wird so sein. Deswegen, Gebet fängt vor dem Gebet an. Zum Moschee zu kommen, wie bist du hier gekommen? Mit welcher Vorbereitung zum Gebet ist der Mensch gekommen? Deswegen, فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْمَلُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي الصَّلَاةَ. Hast du beabsichtigt das Gebet? Du bist schon im Gebet. Und deswegen alle Gelehrten sagen, was im Gebet verboten ist, ist auch verboten vor dem Gebet und nach dem Gebet. Das heißt, im Gebet, ich gebe die Konzentration auf, weil du bist im Gebet, du kriegst diese Belohnung. Deswegen, liebe Brüder, wir müssen uns fragen, auf was muss ich achten im Gebet? Dass ich vorher auch achte und nach dem Gebet auch diese Pause, was man nach dem Teslim macht. Denn wir waren gesteigert. Du hast dich vor Allah niedergeworfen. Kannst dich einfach auf und weggehen. Du musst, das Körper muss sich beruhigen, muss wieder zu sich kommen, Besonnenheit kommen. Denn du warst im Gebet. Deswegen, das Gebet hat Schlüssel, um seinen Geschmack zu erreichen. Und wer das Geschmack des Gebets erreicht, Allah wird niemals aufhören zu beten. Er wird niemals aufhören zu beten. Deswegen, damit Langeweile nicht im Gebet kommt, einige Brüder haben Langeweile im Gebet. Der Imam betet zu lange oder macht zu lange Ruku, zu lange Sujud. Damit keine Langeweile kommt, du sollst die Eskar auswendig lernen. Es gibt Eskar aus Salah. Gebetet, Bittrufe des Gebetes. Eskar aus Salah ist 3 Arten vor dem Gebet. In dem Gebet und nach dem Gebet. Das muss man lernen. Was sind die Erdgar? Bittgebete vor dem Gebet. Wie zum Beispiel das Dua für das Wudu, das Dua zum Moschee kommen, das Betreten in die Moschee. Das alles Erdgar, die Gelehrten haben das aufgezählt. Bittrufe für das Gebet. Das alles gehört zusammen. Und dann im Gebet ist Bittrufe. Deswegen ist es Sunna, dass man alle aufzählt. Verschiedene Sachen, unterschiedliche aufzählen. dann wieder, damit du den Geschmack des Gebets erreichst, bete in deiner Zeit, halte die Zeiten an. Drittens, halte die Gebetszeiten an. Viele, sagt Allah in Surah Maryam, dass viele, die nachgekommen sind, haben ihren Gelüsten gefolgt und das Gebet vernachlässigt. Und Allah bedroht die Leute, die die Gebetszeiten nicht einhalten, mit Höllenfeuer, mit Wail. Und ein Wail ist ein Tal in der Hölle. Deshalb, liebe Geschwister, soll man, wenn man den Geschmack des Gebets erreichen möchte, der Schlüssel dafür ist, in Gemeinschaft zu beten. Versuch, die Gebete in Gemeinschaft zu beten. Denn im Gebet, allein zu Hause, ist anders als das Gebet hier in der Moschee, in der Gemeinschaft. Noch wenn es in Masjid al-Nabawi ist oder in Kaab, ist ganz anders. Versuch, die Gebete so zu verrichten, dass deine Konzentration, dein Interesse zum Gebet stärker wird. Denn Khushu, Demut, ist gemeint dein Interesse zum Gebet. Hast du Interesse zum Gebet? Wie viel war dein Interesse zum Mangelgebet, was wir vorhin gebetet haben? Deswegen, damit du den Geschmack des Gebetes erreichen willst, solltest du auch in der Nacht, in der Dunkelheit der Nacht, nachdem die zwei Drittel der Nacht vergangen ist, sollst du auch aufstehen und beten. Warum? Weil diese Zeit ist die Zeit, was Allah Azza wa Jalla, Herr der Welten, liebt. Das ist die Zeit, wo Allahs Barmherzigkeit am nächsten ist. Das ist die Zeit, wo dein Herz anwesend ist. Viele beten, aber ist nicht anwesend. Herz, Interesse, Verstand, Seele ist nicht anwesend, ist woanders. Und die Beschäftigung ist weniger. Und noch interessanter ist, dass das Gebet, was du verrichtest, sollst du wissen, im Gebet ist von Anfang bis Ende ist Dua. Und Allah Azza wa Jalla kommt herab, nachdem die zwei Drittel der Nacht vorbei ist. Und er ruft in der ersten Stufe des Himmels zu seinen Dienern. Gibt es nicht jemand, der von mir verlangt, seine Bedürfnisse, dass ich erledige? Dass er verlangt von mir Vergebung, dass ich vergebe und dass er mich bittruft, dass ich ihm wiedergebe. Deswegen, liebe Geschwister, du sollst wissen, Interesse des Gebets ist dein Kapital. Das gehört mir. Das ist mein Einsatz. Mein Ziel ist, durch das Gebet, das zu vermehren. Ich soll mehr bekommen. Aber wenn ich aufhabe und immer das ausgebe, am Ende bleibt hier Wasser drinnen. Bleib nicht, weil genauso dein Khushu im Gebet ist dein Kapital. Ein guter Geschäftsmann, was tut er sein Kapital? Er vermehrt seine Hasanat im Gebet. Was tun wir im Gebet? Wir verlieren unsere Kapital im Gebet. Wir verlieren die Kapital im Khushu. Deswegen ein guter Geschäftsmann ist, dass er gewinnt und holt mehr. Das heißt, im Gebet verlierst du oder gewinnst du? In Qadumar haben wir gebetet. Kannst du sagen, ich habe dieses Gebet gewonnen oder verloren? Jedes Gebet ist ein Kapital. Und du entscheidest, ob du es gewinnst oder verlierst. Das kannst du wissen, deswegen zu wissen. Deswegen al-Khushu'u min al-Iman. Die Demut, die Interesse zeigen zu den Gottesdiensten, ist von was? Von Glauben. Und unser Glaube steigt und geht runter. Wann steigt Iman? Wenn es gottesfürchtig, wenn es gehorsam. Und wann geht er runter? Wenn er ist sündig. Und genauso Khushu geht hoch und runter. Khushu geht hoch und runter. Deswegen, liebe Brüder, deswegen solltest du wissen, Khushu wird hochgehen, wenn du hast Ilm und rechtschaffene Werke. Und Khushu geht runter, wenn du folgst deine Shahwa und die Dunya. Im Gebet, du bist noch mit deiner Shahwa beschäftigt, du bist noch mit deinen Gelüsten beschäftigt, das wird dein Interesse im Gebet runterholen. Deswegen ist das eine Herzkrankheit. Khushu, wenn man keine Demut im Gebet hat, ist das Zeichen, dass er ist krank. Krank, dass er ist hineingefallen in Zweifel, Schüffer und in Schehwa, in Gelüsten. Deswegen, das war das kurze Vorwort und ich sage euch, wir sehen große Moscheen voll. Voll. Moschee ist voll gebeten. Aber haben alle wirklich gebetet? Denn wir sehen so viele Menschen, wenn sie auch beten, schützen sie sich ihr Gebet. Viele beten, aber wie viele haben auch im Gebet ihr Gebet geschützt? Deswegen, viele haben gebetet, aber haben keine Ruku richtig gemacht. Oder haben die Sujud, die Niederwerfung, nicht richtig erfüllt. Deswegen, wie viel haben von uns eben gerade den Geschmack von Maghrib-Gebet gehabt? Wie viel? Wir waren vielleicht 60 Leute. Von 60, wie viel Prozent können wir sagen, haben den Geschmack des Gebets erreicht? Deswegen, diese Masse soll uns nicht täuschen, sondern Inhalt ist wichtig, nicht Masse. Deshalb, liebe Brüder, Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt uns, überliefert von Abu Darda radiallahu anhu, von Tabarani, was auch Sheikh Albani authentisch gesagt hat, sagt, أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. Das erste Sache, was wird von dieser Nation, von den Muslimen aufgehoben, ist das Demut im Gebet. Und du wirst sehen, Menschen, die beten ohne Khushu. Wir sehen das. Wir sehen Menschen, die beten und haben was? Keine Demut im Gebet. Deswegen, liebe Brüder, wie Ibn Umar im Arafat gesagt hat, Rahimahullah, radiallahu anhuma, als er gesehen hat, viele Pilger in Arafat nach dem Tod vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die Tabi'in, seine Studenten, haben gesagt, schau, wie viele Hujjaj sind gekommen. Er hat gesagt, Al-Hajju Qalil wa Rubbu Kathir. Pilgerer sind wenig, Touristen viel. Touristen viel. Moscheen voll, aber Betende wenig. Weil es kein Gebet. Auch wenn Gebet ist, ohne Khushu, ohne Ruku richtig, ohne Sujud richtig, ohne richtige Rezitierung, ohne mit Allah Azza wa Jalla richtig zu wenden. Deswegen schaut jetzt, gebe ich euch eine Regel. Und das ist wirklich sehr wichtig. Imam Ahmed sagt, willst du wissen, Imam Ahmed bin Hanbal, rahimahullah, sagt, willst du wissen, bei jemandem, wie viel bei ihm der Islam ist wertvoll, so schau ihm an, wie viel er gibt für sein Gebet ein Wert. Das heißt, ein Mensch wird gemessen nach seinem Islam. Das heißt, er sagt, ich liebe Islam, ich respektiere Islam, mein Herz brennt für Islam. Schau seine Gebet an, sagt er. Denn so viel ist auch sein Wert für Islam. Wie viel dein Wert ist für das Gebet, so viel hast du auch einen Wert für deine Religion. Deswegen, ihr sollt euch nicht selber reinlegen und irritieren, sondern die Wahrheit ist, wie viel Wert hat das Gebet in deinem Leben? Und Imam Ahmed sagt weiter, wie viel wünschst du Allah Azza wa Jalla? Wünschst du Allah Azza wa Jalla? Dann schau, wie viel ist dein Wunsch zum Gebet. Wenn du aufstehst zum Gebet, stehst du auf mit Überzeugung, mit Wunsch oder ungern? Jemand macht Tawaf vor Imam Shafi in Kaaba und sagt im Tawaf der Jahil, Unwissender, O Allah, bist du mit mir zufrieden? Frag, Imam Shafi ist hinter ihm. Sagt, frag nicht so. Frag, O Allah, bin ich mit dir zufrieden? O Allah, bin ich mit dir zufrieden? Der Mann versteht das nicht. Wie soll ich doch mit Allah zufrieden sein? Ja, wenn du eine Tat tust, wie oft machst du das mit Zufriedenheit oder ungewollt? Bist du hier gekommen mit freier Liebe, mit Wunsch zu Allah zu treffen, in seinem Moschee zu beten? Oder bist du ungern gekommen? Wenn du Islam tust, vom Herzen zu praktizieren, du wünschst zu Allah zu kommen, so wird auch Allah wünschen, dich zu sehen. Deswegen, liebe Brüder, der Mensch soll wissen, wenn er wissen will, am jüngsten Tag, wie viel er Belohnung bekommen wird, sein Islam bei Allah geschätzt wird, sagt Imam Ahmed, soll er schauen, wie viel sein Gebet wert hat. Wie viel sein Gebet wert hat, so viel hat er auch bei Allah Azza wa Jalla, wie heißt das, einen Wert. Deswegen hoffe ich, dass dieser Vortrag inshallah heute Abend unser Gebet ändern wird. Denn wir haben das, Alhamdulillah, ich habe mir das selber versucht einzuüben und auch wo ich diese Vorträge gemacht habe, haben sich Brüder gemeldet und sagen, jetzt habe ich gebetet. Und ich hoffe inshallah, wenn wir das Isha-Gebet beten und ihr habt diesen Vortrag verstanden und ihr praktiziert das, ihr werdet gleich merken, euer Gebet wird sich ändern, wie sie gleich sagen. Und wird ganz anderen Geschmack bekommen. Warum? Denn das Herz ist Emir von deinem Körper, ist der Führer von diesem Körper. Wenn dieser Körper ist demütig, dieser Herz demütig, so wird das einen Einfluss haben auf deine ganze Körperteile. Aber wenn dieser Herz krank ist, so wird er auch das ganze Körperteile ablenken und wird krank. Deswegen die größten Gottesdiener, die Muhsinin, sie haben, Allah beschreibt sie, dass sie weinend niederwerfen. Das heißt, nicht nur ihr Herz hat sie zum Tränen gebracht, sondern auch ihre Körperteile sind zur Niederwerfung gefallen. Das heißt, sie sind runtergefallen und Tränen fallen. Kann nicht sein, dass dein Herz ist richtig und dein Körper hat nichts davon bekommen. Kann nicht sein, du hast Bar und du trägst Niqab, die Schwester, aber Körper hat nichts davon bekommen. Geht gar nicht. Das heißt, irgendwas hast du falsch gemacht. Irgendwo fangen die mal falsch an. Deswegen, liebe Brüder, du sollst wissen, jedes Gebet ist ein Krieg. Jedes Gebet. Was du führst, ist ein Krieg gegen den Shaitan. La'in. Und schau, wie oft hast du den Krieg gewonnen und wie oft gewinnt er. Vorhin Maghrib. Wir nehmen das letzte Gebet, Maghrib-Gebet. Hast du den Krieg gewonnen oder der Iblis? Wie oft hat er dich besiegt und wie oft hast du ihn besiegt? Und wie oft hat er dich besiegt und dann zur Ecke gegangen? Und hat so angeschaut und dich ausgelacht. Und du betest noch. Und er sagt, du hast schon längst verloren. Du bist gar nicht mehr im Gebet. Wie oft passiert dir das, Bruder? Habt ihr verstanden? Das heißt, die Frage ist, wenn du sagst, ich besiege ihn, wo war dein Verstand, deine Seele, dein Interesse zum Gebet? Deswegen, wer von uns hat diese Hadith verstanden? Ju'ilat Qurratu Aini fis Salah. Das Liebevollste für einen Gläubigen, erklärt Prophet, wo das vorhanden ist. Er sagt, das Liebevollste, das Sehnwürdigste, was mir gegeben worden ist, gemacht worden ist, ist im Gebet, nicht mit Gebet, nicht Maas Salah, fis Salah, in dem Gebet drin. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will die Ruhe haben, ich will glücklich werden, ich will mein Herz, meine Seele soll befriedigt sein, das kann er nur im Gebet finden. Weil von Dunya, sagt Ali Salat wa Salam, wurde mir Parfüm und Frau schön gemacht. Aber das Sehenswürdigste, das ist ein Mensch, der nach Sehnsucht hat, sucht nicht nach Frau, nach Dunya, sondern das, was er Sehnsucht hat, wurde ihm im Gebet gemacht. Allah. Hast du diese Sehnsucht im Gebet? Sehnsucht, wenn du manchmal hungrig bist und suchst was zum Essen, du wühlst dort und so, bist du so auch im Gebet? Sehnsucht, mit Allah zu treffen, mit ihm zu sprechen, ihn zu erreichen. Liebe Geschwister im Islam, dann ich frage dir, hast du überhaupt den Geschmack des Gebetes kennengelernt? Weißt du überhaupt, was das Geschmack des Gebets ist? Weißt du, was das Geschmack des Gebets ist? Deswegen, lass uns jetzt den Geschmack des Gebets erklären, damit du den Geschmack bekommst. Das Gebet hat Geheimnisse. wenn du diese Geheimnisse aufgedeckt hast, dann wirst du ganz anderen Gebet haben. Und du wirst dann das Geschmack des Gebets erreichen, inshallah. Und das ist Al-Iqbalu ala Allah. Dass du weißt, du wendest dich zu Allah. Viele haben das gar nicht verstanden. Dass man sich zu Allah in seinem Ganzen zu Allah hinwendet. Viele wenden sich heute nur mit dem Körper. Aber die Zunge, das Herz, die Augen, die Körperteile, die Seele, der Verstand, die Interesse ist ganz woanders. Deswegen, das Erste, was du wissen willst, wenn du das Geschmack erreichen willst, ich wende mich zu Allah Azza wa Jalla. Und diese Hinwendung muss vollständig sein und darf nicht Lücken haben. Und deshalb, viele wenden sich Richtung Qibla, aber nicht zu Allah Azza wa Jalla. Du sollst nicht nur mit deinem Körper und Gesicht zum Qibla sein, sondern dein Herz, dein Interesse, dein Wunsch, deine Seele, alles soll dich zum Allah Azza wa Jalla hinwenden. Deswegen, wie kannst du dich hinwenden und dein Herz ist voll? Und dein Kopf ist voll? Deine Augen sind voll? Deine Ohren sind voll? Mit anderen Dingen. Das heißt, auch wenn du dich hinwendest, wenn das voll ist, was willst du noch reintun? Geht gar nicht. Das heißt, was tue ich das Erste? Ich muss erstmal alles rausholen. Wenn ich mich zu Allah hinwenden will, diese ganze Dunya und diese ganze Stress, vom Herz, vom Verstand muss ich erstmal ausleeren, damit das leer wird, damit ich das mit Allahs Barmherzigkeit, mit Allahs Liebe befüllen kann. Damit das Herz so brennt und warm wird, dass mein ganzer Körperteil sich ändert, beeinflusst. Dann bist du Gottes Diener geworden. Deshalb, liebe Geschwister, derjenige, der erst mit seinem Herzen voll mit Allah hingewendet hat und sein Herz aufgemacht hat, glaub mir, Allah wird ihn behandeln. Denn Allahs Worte ist Heilung. Allah verspricht uns, dass er ist der Verwalter. Nicht ihm ist, was er unterliegen kann. Alles ist von ihm abhängig. Er ist einzig allein. Mächtig, gewaltig. Und ihm gehört alles. Er hat die Fähigkeit, von dir die Krankheit, was in deinem Herzen ist, von Schahwa, Gelüste und weltliche Krankheiten, was gefährlich für dich ist, ist gefährlich für dich, weil das lenkt dich ab von deinem eigentlichen Ziel. Vergiss nicht, du bist für die Ewigkeit erschaffen worden. Allah hat dich erschaffen und du bist ab jetzt für die Ewigkeit. Du wirst nicht sterben und aus sein. Allah sagt, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten, aber er wird nicht sterben. Jeder von uns wird den Tod kosten, aber du bist für die Ewigkeit, für die Ewadiyyah, bist du erschaffen worden. Entweder ewig im Paradies oder ewig in der Hölle. Genauso hat Allah Azza wa Jalla Hölle erschaffen für die Ewigkeit und er hat das Paradies erschaffen für die Ewigkeit. Und hat für die beiden Insassen erschaffen für die Ewigkeit. Und du bist für die Ewigkeit erschaffen. Vergiss das. Wir alle glauben, dass die höchste Belohnung ist, Ru'yatullah, dass wir Allah Azza wa Jalla, die Gläubigen im Paradies, die höchste Belohnung, gibt es keine höhere Belohnung als das, dass sie werden Allah Azza wa Jalla sehen. Stimmt oder nicht? Das ist die höchste Belohnung. Die Frage ist, diese Wissen ist nicht wichtig, sondern was tust du, um diese Belohnung zu bekommen? Wissen kann manchmal gegen dich sein. Nicht viel Wissen ist das Maßstab, sondern Maßstab ist, mit deinem Wissen zu praktizieren. Praktizierst du. Wenn du weißt und du tust nichts, ist doch zu schlimmer. Was tust du dann dafür? Deswegen, liebe Brüder, wie viel versuchst du dich zu Allah Azza wa Jalla hinzugeben? Weil wenn du dein Herz leerst und für ihn aufmachst, dann wird deine Krankheiten bereinigen und du wirst diesen Ihsan-Stufe erreichen, Mohsen. Du weißt, Allah beobachtet mich. Auch wenn ich ihn nicht sehen kann, er sieht nicht. Das, mit diesem Gefühl hast du zum Gebet aufgestanden. Deswegen, was muss ich dann tun? Was tust du für dein Gebet? Du betest fünfmal. Das tust du nicht einmal im Jahr, nicht alle 10 Jahre, sondern jeden Tag. Fünfmal tut das Mann und Frau. Jeden Tag. Was für Vorbereitungen hast du? Hast du überhaupt Vorbereitungen? Jeden Tag, du betest und du hast gar keine Vorbereitungen gemacht. Schau, was Allah Azzawajal ist, dass du Tauber sagst. Er sagt, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهَا عُدَّةً. Hätten sie wirklich gewollt, rauszugehen für Allahs Sache, dann sie hätten sich vorbereitet. Hätten sie wirklich gewollt zu beten, sie hätten sich dafür vorbereitet. Hätten sie wirklich gewollt zu fasten, Ramadan, sie hätten sich dafür vorbereitet. Wo ist deine Vorbereitung? Deswegen, du musst das als ein Ziel sehen. Eine Dienerschaft zu Allah Azza wa Jalla. Habe ich wirklich das vorzumachen? Aber Allah möchte nicht von einigen. Wenn du sagst, ich habe eben gerade Maghrib gebetet, aber ich habe keinen Geschmack gehabt, das ist eine Strafe, dass du weißt. Ist keine Belohnung. Wenn du sagst, ich habe gebetet und ich habe keinen Geschmack bekommen, das ist die weltliche Strafe, die schnelle Strafe. Das heißt, er wird schon in Dunya bestraft und er fühlt das gar nicht. Wie Hassan al-Masri sagt. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt zu dem, der nicht sich vorbereitet hat und die Sache ernst genommen hat, er sagt, ich werde dich wie ein Nagel in deinem Platz liegen lassen, das heißt, du wirst nicht mehr bewegen können, und dann wird gesagt, uq'udu ma'al-qa'idin. Bleib mit dem Sitzenden sitzen, Khalas. Bist du ungebraucht. Willst du dieser sein oder willst du Diener werden? Deswegen, liebe Brüder, wir müssen wissen, dass diese Strafe kommt sehr schnell und kann uns vom Gebet zerstören. Wie ich gesagt habe, dein Kapital, du frisst von deinem Kapital, du isst von deinem Kapital. Du hast nichts bekommen dazu, sondern sogar ist Sünde für dich geworden. Denn denk nicht, wenn du falsch betest, du wirst nicht bestraft. Auch der Falschbetende wird bestraft, wie der Nichtbetende wird bestraft. Und genauso der Falschbetende, warum er falsch gebetet hat und nicht richtig gebetet hat und sich nicht richtig hingewendet hat und nicht mit Demut und Interesse gebetet hat, er wird auch bestraft. Das heißt, du bist nicht befreit mit deiner Aufgabe, dann ja, ich habe doch gemacht. Nein, du musst es vollständig machen. Deshalb, liebe Brüder, wie fangen wir an? All diese Vorwort, nachdem ihr verstanden habt, wie fangen wir an? Fange an mit deinem Wudu. Das Problem ist, wir machen falsch beim Wudu. Wenn wir im Gebet keinen Geschmack haben, das Problem ist bei der rituellen Waschung, diese kleine Waschung, Teilwaschung. Was ist Ziel vom Waschen, Wudu? Wir waschen uns und sagen, wir bereinigen die Unreinheiten von den Körperteilen. Das ist das Wudu. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu al-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah Azza wa Jalla liebt die, die Reue tun und die sich bereinigen. Das heißt, Wudu ist Ziel, du bereinigst dich erstmal von deiner Sünde. Jedes Mal, wenn du Wudu nimmst, versuchst du dich, bevor du deine Körperteile bereinigst, von den Sünden zu bereinigen. Dein Herz ist voll mit Sünden, ja. Tuhraquna, tuhraqun. Ihr verbrennt euch, ihr verbrennt euch. Das sagt Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Dann steht ihr auf zum Fajr und betet das Fajr und das Gebet wäscht euch. Tuhraquna, tuhraqun. Und ihr verbrennt euch und ihr verbrennt euch. Das heißt, ihr macht Sünden, Sünden, Sünden. Bis Zuhr. Und dann ihr betet Zuhr. Und das wäscht euch. Tuhraquna tuhraqun. Ihr verbrennt euch und verbrennt euch. Und dann ihr betet das Asr-Gebet. Und er wäscht euch. Tuhraquna tuhraqun. Ihr verbrennt euch und dann ihr betet das Asr und dann das Maghrib, er wäscht euch. Und dann wieder, ihr verbrennt euch dazwischen und dann ihr betet das Isha und er hat euch wieder gewaschen. Und dann geht ihr schlafen. Und seid von den Sünden wird nicht mehr geschrieben während der Schlaf. Subhanallah, das Gebet wäscht euch, Bruder. Deswegen fangst du mit Wudu an. Viele kennen nur das äußerliche Wudu. Wudu hat zwei Sorten, innerliche und äußerliche. Bevor du deine äußeren Körperteile wäschst, sollst du deine innere wäschen. Was wäscht, wie wäscht man die Sünden? Mit Taube, mit Reue. Hast du Reue gemacht? Schau, was Al-Islam sagt. Derjenige, der sagt, Allahumma ij'alni min al-Tawwabin wa ij'alni min al-Mutatahhirin, so wird ihm 8 Tore vom Paradies geöffnet. Er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni min al-Tawwabin wa ij'alni min al-Mutatahhirin. Ihm werden 8 Tore des Paradies geöffnet. Warum? Weil er sich nur gewaschen hat? Nein, weil er Reue gemacht hat. Hast du Reue gemacht oder nicht nur gewaschen? Das ist die Sache. Hast du Reue gemacht? Waschen bedeutet, du wäschst dich erstmal dein Herz von Schirk. Mit was hast du gewaschen? Mit Tawhid. La ilaha illallah. Hast du Tawhid? Oder machst du noch Schirk? Hast du Tawhid wirklich? Wisst ihr noch, was Tawhid ist? Tawhid ist das alles, das ganze Islam, ganze Scharia ist auf diesen 2 Worten aufgebaut. Auf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Komplett Islam, von Anfang bis Ende. Wenn jemandem sein Aqidah richtig ist, so ist auch seine Ibadah richtig und sein Verhalten ist richtig. Aber wessen Tawhid nicht richtig ist, so ist auch seine Ibadah falsch und sein Verhalten falsch. Wird ihm nicht nützen. Deswegen, jemand hat einen falschen Waage. Waage ist defekt. Und er misst damit, egal wer damit benutzt, diese Waage ist falsch. Wird nicht Ergebnis richtig bringen. Aber wenn der Bruder selbst falsch misst, aber Waage ist richtig, das ist einfach, kann man korrigieren. Aber wenn Waage ist falsch, das kann man nicht korrigieren. Ergebnis wird immer falsch worden. Aber wenn der Bruder falsch misst, das kann man korrigieren. Deswegen, liebe Brüder im Islam, du sollst erstmal, wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, du hast dich vom Schirk bereinigt. Aber heute, leider viele Muslime haben noch Schirk und machen Schirk, glauben an Horoskope, an Magie, an Hellseherei, Wahrsagerei und beten neben Allah Azza wa Jalla andere an. Rufen zu den Toten und die Schayatin spielen mit denen. Der sagt, ich habe Kontakt zu Rasulullah. Und Allah sagt, das ist nicht Rasulullah, das ist Jinn, sagt er. Aber der sagt, Melek hat mit mir gefunden. Das ist Jinn, ja, nicht Melek. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, ihr sollt wissen, dass die Sünden werden gereinigt durch die Taube. Astaghfirullah wa atubu ilayh. O Allah, vergebe mir meine Sünden, ich kehre zu dir zurück. Das machst du mit Wudu. Vergebe, bitten und deine Sünden bereinigen lassen. Und jetzt, du wäschst auch deine Körperteile, was an dem Schmutz war, bereinigst du auch mit Wasser dran. Und das Wasser bereinigt die Körperteile, was noch Schmutz und Dreck im Leben war. Hast du so Wudu gemacht? Wenn du so Wudu machst, dann sollst du wissen, jetzt darfst du dich auch zu Allah hinwenden. Eintreten. Das Wort ist gewaschen. Hast du so Wudu genommen? Dass du dich vorbereitest und wächst, von Schirk bereinigst, von Sünden und von Unreinheiten und jetzt du darfst eintreten. Jetzt ist dir erlaubt. Darf man nur Wudu beten? Darf man nicht beten. Warum? Du willst vor Allah stehen. Im Jahre 2000, als ich noch Student war in Medina, ist der, oder 99, ich habe jetzt vergessen, wann genau, ist der bosnische Präsident gekommen nach Saudi-Arabien und hat den König besucht. Damals war noch der König Fahd und hat ihn besucht. Und sie hatten keinen Dolmetscher. In ganz Saudi-Arabien gibt es keine jugoslawische, bosnische Dolmetscher. Und Sie haben von unserer Universität, Jamiatul Islam in Medina, einen moslischen Studenten gesucht. Polizei ist gekommen, Diplomatin, und hat gesagt, schnell, wir brauchen einen Dolmetscher. Wir haben einen Klassenkameraden, einen moslischen Bruder, der mit mir in der Klasse war, haben sie mitgenommen mit Flugzeug zum Hauptstadt, zum König gebracht. Und der Bruder, als er zurückkam, hat mir das erzählt. Er musste erst in einen Raum gehen, wurde gewaschen und wurde ihm teure Kleider genäht, vorbereitet, damit er darf zum König vortreten. Das ist König von Dunya. Begrenzt und tot jetzt, und er kann sich selber nicht retten. Du gehst vor Allah und ohne Reinigung, ohne das, subhanallah. Natürlich wirst du keinen Geschmack im Gebet haben. Natürlich wirst du auch keinen Geschmack im Gebet haben. Habt ihr verstanden, wo wir falsch machen, warum wir den Geschmack nicht bekommen? Deswegen, damit dir gesagt wird, jetzt ist dir erlaubt einzutreten vor Allah. Du wirst vor Allah stehen. Du bist immer noch unrein mit Schirr, unrein mit Sünde, unrein auf deine Kleider. Subhanallah, wir haben Religion nicht verstanden. Deswegen, liebe Brüder, das ist dieser Eintritt zu Allah, nachdem du dich bereinigst. Das ist nicht so, dass du, dass Allah vor dir sich so stolz zeigt. Das ist für dich eine Belohnung. Das ist eine Belohnung. Dass du weißt, du durftest eintreten. Wie viele Menschen stehen in Berlin in der Reihe und wollen mit dem Bundeskanzler sprechen, zum Beispiel. Oder hier in Schweiz mit dem Bundespräsidenten, habt ihr mitbekommen. Hä? Warten auf der Terminliste und wollen ihn treffen. Hä? Und der das reinschafft, der sagt, ich habe es geschafft und ist glücklich damit. Dir wurde erlaubt, dass Belohnung, ach, du hast deine Belohnung bekommen, dass du hier vorhin im Qiyam stehen konntest, weißt du das? Wie viele Menschen haben das verpasst und haben diese Belohnung nicht bekommen, aber Allah hat dir das erlaubt, dass du vor ihm stehen kannst. Hast du das mal so nachgedacht? Wie viele Menschen draußen warten, schaffen nicht, hier reinzukommen? Hier zu beten vor dem König der Könige. Und du hast es geschafft und du hast vor ihm gestanden. Und dann alles verwandelt, Katastrophe. Dass du schaffst bis hierhin und dann wieder alles falsch ist, ist noch schlimmer, traurig. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, sollst du wissen, guck mal, Allah ist so barmherzig mit dir. Was hast du gewaschen in Wudu? Dein Gesicht, deine Arme, dein Kopf und Füße. Das sind die meisten Stellen, was Sünde machen, weißt du das? Das Gesicht macht die meiste Sünde. Die Arme machen das meiste Sünde, das Kopf macht das meiste Sünde und die Füße gehen zu den Sünden. Und diese vier Stellen sind auch die einfachsten Stellen, die du waschen kannst, subhanallah. Guck mal, was für eine Rahme, Barmherzigkeit von Allah. Er bereinigt dich und du merkst das gar nicht. Du bist gar nicht dabei. Deshalb, liebe Brüder, als der Sohn von Ali radiallahu anhu, Hussein radiallahu anhu, Wudu genommen hat, er wurde immer gelb. Und sie haben gesagt, wieso bist du gelb geworden? Er sagt, wisst ihr nicht, vor wem ich jetzt stehen werde? Stellt euch nicht vor, vor wem werde ich jetzt stehen? Stellt ihr vor, du musst jetzt eintreten zu einem König, zu einer Präsidentin. Wie bist du aufgeregt? Und zum Gebet deinem Schöpfer Allah, der alles erschaffen hat. Allah, wir sagen, Subhana dil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azama. Das hat der Prophet rezitiert in Ruku in Sujud. Du bist frei von jeder Unvollständigkeit. Und dir gehört jede Reichtum, jede Kraft, und jede Stolz, ein Mensch freut sich und ist stolz, sagt, ich habe das erfunden. Gibt mit diesem Gerät an, baut dieses Haus und ist stolz, dass er dieses Haus gebaut hat. Siehst du nicht, was Allah erschaffen hat? Dieses Universum. Wenn jemand stolz sein soll, dann verdient es Allah an der Welt. Der Erhabene, der Gewaltige, siehst du das nicht? Siehst du nicht Allah an der Welt? In jedem seinem Geschöpfe ist ein Zeichen von ihm, Spuren von ihm, das ihm deutet, seine Kraft, seine Unabhängigkeit von uns, seine Stärke.
Deswegen ist Pflicht jedem Muslim über Allahs Namen und Eigenschaften nachzudenken. Er hat 99 Namen. Wer sie kennt, nicht auswendig lernen. Wer sie kennt, was Unterschied zwischen kennen und auswendig lernen. Beispiel, ein Lehrer, er kennt alle Namen der Schüler. Er sagt das Hassan, Mehmet und so weiter. Aber der andere Lehrer, der weiß, dein Vater ist geschieden, der kriegt so viel, der ist fleißig, der hat diese Probleme, seine Hobbys sind das und so weiter. Das heißt, zwischen kennen und aufzählen ist großer Unterschied. Kennst du Allah oder redest du nur Allah? Großer Unterschied. Von uns verlangt er, dass wir ihn kennen sollen. Denn er sagt, wenn du mich suchst, in Hadith Qudsi, so wirst du mich finden. Und wer mich gefunden hat, er hat das Schönste erreicht, das Beste erreicht. Und wer mich verpasst hat, der hat alles verpasst.